Der Predigtext ist aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 23 bis Kapitel 5, Vers 3. 1. Johannes 3, Vers 23 bis Kapitel 5, Vers 3. Dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt, und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? In dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Bis dahin der Predigtext. Der ist ungefähr dreigeteilt. Zuerst geht's um den Glauben an Jesus. Dann geht's um die Liebe zu den Glaubensgeschwistern und dann geht's um Heilsgewissheit. Um diese drei Dinge geht's. Um den Glauben an Jesus, die Liebe zu den Glaubensgeschwistern und um die Erfahrung von Heilsgewissheit. Das Thema habe ich so beschrieben: In Jesus, dem Sohn Gottes, erfährst du die rettende Liebe Gottes. Und der erste Punkt: Das einzig wahre Zeugnis über den Sohn Gottes haben wir durch die Apostel. Ich lese nochmal Kapitel 3, Vers 23. Dies ist sein Gebot, also das Gebot Gottes des Vaters an uns, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Punkt. Das ist eine grundlegende und wichtige Aussage von Johannes. Also viele fragen sich, was will Gott von mir? Wo fängt man da an? Zwei Dinge will Gott von jedem von uns. Er will, dass du an Jesus glaubst und dass du die liebst, die an Jesus glauben. Damit fängt jede christliche Moral an. Das heißt, wer da schon scheitert, braucht sich über weitere Dinge keine Gedanken machen und sich irgendwelche Gesetze auferlegen. Ist Quatsch. Hiermit fängt's an. Johannes sagt, dies ist sein Gebot. Dies ist sein Gebot. Dieses eine Gebot gibt es. Und dann nennt er zwei Gebote. Ne? Und Johannes will deutlich machen, diese zwei Gebote, der Glaube an Jesus und die Liebe zu den Glaubensgeschwistern, das hängt untrennbar miteinander zusammen. Man kann das unterscheiden, es ist aber eins. So, jetzt im ersten Punkt geht's Johannes vor allen Dingen darum, was meinen wir, wenn wir uns zu Jesus Christus als dem Sohn Gottes bekennen? Viele Menschen reden über Jesus und lügen dabei, dass sich die Balken biegen. Auch evangelikale Gemeinden lügen über Jesus, dass sich die Balken biegen. Woran erkennen wir, was die Wahrheit über Jesus ist? Und Johannes macht deutlich, es ist das Zeugnis der Apostel. Kapitel 4 nochmal, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Mit Geistern sind hier Irrlehrer und ihre Irrlehren gemeint. Beziehungsweise neutral erst einmal ausgerückt, Propheten oder Lehrer, die in Anspruch nehmen, über Jesus zu reden und den christlichen Glauben zu vertreten. Um die geht es. Es geht hier nicht um Muslime, um Hindus, um Atheisten, die irgendeine Lehre verbreiten, von der sofort klar ist, dass sie nicht christlich ist. Es geht hier um Leute, die vorgeben, Christen zu sein. Die müssen geprüft werden. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Also hieran erkennt ihr, ob das, was über Jesus gesagt wird, wahr ist. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und die Frage ist hier, was meint Johannes mit diesem Ausdruck, Jesus Christus im Fleisch gekommen? Ich mach's kurz. Johannes beschreibt hiermit wahrscheinlich das Zeugnis der Apostel. So. Das ist so für ihn die Kurzform. Also, welcher Jesus ist der richtige Jesus? Die Antwort von Johannes: Der Jesus, den wir als Apostel kennengelernt haben und bezeugen. Das führt zurück zum Anfang des ersten Johannesbriefes. Könnt ihr auch mal aufschlagen. Johannes 1, Verse 1 bis 4. Was von Anfang an war, was wir, Klammer auf, Apostel, gehört. Was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, und das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Also ihr Zuhörer oder Leser sollt auch mit uns Aposteln Gemeinschaft haben. Nämlich die Gemeinschaft des Glaubens an den Jesus, den wir gehört, gesehen und bezeugt haben. Zurück zu Kapitel 4. Was macht dieses Zeugnis der Apostel über Jesus vor allen Dingen aus? Johannes nennt hier eine Sache: Jesus Christus im Fleisch gekommen. Die Grundlage dafür, dass wir überhaupt etwas über den Sohn Gottes sagen können, ist die, dass er Mensch geworden ist. Das feiern wir Weihnachten. Gottes Sohn hat Fleisch und Blut angenommen. Er ist einer geworden wie wir, ohne dass er seine göttliche Natur abgelegt hätte. Klingt wie selbstverständlich, ist eine der Kerngrundlagen unserer Rede über Jesus. Also wer ist Jesus Christus? Er ist eine Person, die zugleich Gott und zugleich Mensch ist. Eine Person, die einzige Person, die es gibt, mit zwei Naturen. Eine göttliche Natur und eine menschliche Natur. Und wie die beiden zusammen in einer Person sein können, das übersteigt unser Vorstellungsvermögen, ist aber die Wahrheit. Und viele Irrlehren scheitern hier dran. Sie wollen es irgendwie logisch erklären können und geben damit entweder das eine oder das andere preis. Entweder sie sagen, Jesus war nur Gott und die menschliche Natur, das war so nur so eine Erscheinung, so vorübergehend. Spätestens mit der Auferstehung hat er seine menschliche Natur wieder abgelegt. Das stimmt nicht. Jesus ist in alle Ewigkeit jetzt ein Mensch wie wir. Er nennt uns seine Brüder und Schwestern. Aber er ist immer noch der ewige Gottessohn. Andere, die machen aus Jesus so eine Art Mischwesen. Zeugen Jehovas zum Beispiel. Die sind bereit anzuerkennen, dass sie sagen, ja, Jesus ist das größte Geschöpf Gottes. Er ist der höchste aller Engel. Wie sie sich dann die Menschwerdung eines Engels zusammenreiben, das ist dann auch noch schwierig. Ne? Aber auch in manchen christlichen Kreisen herrscht diese Vorstellung vor, ja, Jesus ist so ein Zwischending zwischen Gott und Mensch. Ne? Also erst, als er Mensch geworden ist, da ist er immer noch ein bisschen Gott geblieben und so richtig Mensch ist er auch nicht geworden. Er hängt so dazwischen. Ist auch falsch. Jesus ist eine Person mit zwei Naturen. Einer göttlichen, richtig göttlichen und einer richtig menschlichen Natur. Wenn er das nicht versteht, noch nicht, müsst ihr es einfach lernen. Ihr müsst es lernen. Weil das ist eine Wahrheit, eine wichtige Wahrheit über Jesus. Wenn euch jemand fragt, wer ist Jesus, dann gehört das mit dazu. Das ist ein entscheidender Baustein, was das Zeugnis der Apostel über Jesus betrifft. Ein zweiter wichtiger Baustein im Zeugnis der Apostel über Jesus ist der, Johannes kommt darauf zu sprechen, in Vers 10, hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Als Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz gestorben ist, da geschah Sühnung für unsere Sünden. Und diese Sühnung erfahren die wird wirksam für die, die ihr Leben Jesus anvertrauen. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, was meint Johannes mit Sühnung? Ich rede bestimmt nicht das erste Mal, hoffe ich, über dieses Thema Sühnung. Sühnung heißt, Jesus ist stellvertretend bestraft worden wegen unserer Sünde. Also eigentlich haben wir es verdient, bestraft zu werden, aber Gott hat sich entschlossen, zusammen mit seinem Sohn, dass er unsere Strafe auf ihn legte. Jesus hat unsere Strafe erlitten. Er hat sie gesühnt. Und darum können wir, die wir an ihn glauben, straffrei ausgehen. Was wäre denn die Strafe für uns, wenn wir keine Sühnung für unsere Sünden erfahren? Das wäre die ewige Verdammnis. Das ist der ewige Tod. Das Gegenstück dazu ist das ewige Leben. Wer an Jesus glaubt, der kriegt das ewige Leben. Ja, das ist, Johannes bekennt in Vers 1, viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Ich komme ja ursprünglich so aus der Landeskirche. Ich bin da auch konfirmiert worden. Und was ich so erinnere, vieles ist dunkel, aber was ich genau weiß während des gesamten Konfirmationsunterrichts, ich habe so gut wie nichts über Jesus, den menschgewordenen Sohn Gottes, gelernt. Ist traurig, aber wahr. Also ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr zum Beispiel die Volkskirchen in Deutschland, also Benjamin hat es angesprochen, wir haben zwar noch große Volkskirchen in unserem Land, aber ihr könnt davon ausgehen, dass die, zumindest in den evangelischen Landeskirchen, ich weiß nicht, 99% der Pastoren glauben nicht das, was ich euch gerade über Jesus erklärt habe. Es gibt vielleicht noch, ich weiß nicht, einen von 100 Pastoren, der das wirklich glaubt und bekennt, und der kriegt richtig Probleme in seiner Kirche. Das ist die Realität. Dieses Zeugnis über Jesus ist aber enorm wichtig, weil durch dieses Zeugnis werden wir errettet. Wenn jemand diesen falschen Lehren über Jesus glaubt, geht er verloren. Darum geht es. Deswegen ist es wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, was ist das wahre Zeugnis über Jesus? Auch in manchen evangelikalen Kreisen, da wird dieses Zeugnis, wie soll ich das sagen, es wird mehr vorausgesetzt als gelehrt. Man denkt, ja, die Leute wissen schon, die werden schon über Jesus Bescheid wissen, wer er ist und welche Bedeutung das hat, was er getan hat. Vielleicht wissen es der eine oder der andere noch. Man muss aber darüber reden, damit klar wird, das ist entscheidend, über Jesus zu wissen. Wir müssen dem Zeugnis der Apostel über Jesus folgen, damit wir nicht irgendwelchen Träumereien über Jesus aufsitzen. Der zweite Punkt. Im ersten Punkt ging es über das Zeugnis der Apostel über Jesus. Ich könnte jetzt noch, es gehören noch weitere Dinge zum Zeugnis über Jesus, also wer Jesus ist. Jesus ist leiblich von den Toten auferstanden und er wird leiblich wiederkommen, zu richten Lebende und Tote. Er ist jetzt der König aller Könige. Menschen werden aufgerufen, in diesem Leben sich Jesus anzuvertrauen, damit sie Vergebung der Sünden empfangen. Im zweiten Punkt liegt Johannes das Gewicht vor allen Dingen auf das Gebot der Bruderliebe. Kapitel 3, Vers 23 nochmal. Dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben. Das hatten wir eben. Und jetzt als zweites. Und dass wir einander lieben. Ich lese nochmal Vers 7 bis 9. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Bemerkenswert ist die Aussage in Vers 8 am Ende, Gott ist Liebe. Ich will da nicht zu viel hineinlegen in diese Aussage, aber es steckt wahrscheinlich doch so viel drin, dass Johannes zumindest andeuten will, also Gott ist Liebe ohne uns. Liebe setzt ja voraus, dass man jemanden hat, den man liebt. Wenn es heißt, Gott ist Liebe, besagt das, Gott hat jemanden, den er lieben kann, ohne uns. Also Gott lernt nicht erst, was Liebe ist, dadurch, dass er uns Menschen geschaffen hat. Das wäre auch schrecklich, wenn das so wäre. Denn hätte Gott von Ewigkeit her so ein Gefühl gehabt wie Einsamkeit und hätte sich überlegt, ich will nicht mehr alleine sein. Ich schaffe mir Menschen, die loben mich. Und dass wir Gott loben, das wäre dann so eine Art Therapie für Gott. Damit er sich besser fühlt, nicht mehr so alleine. Die Aussage von Johannes hier, Gott ist Liebe, weist darauf hin, nee. Gott ist von Ewigkeit her, in seinem tiefsten Wesen Liebe. Es ist das Geheimnis der Dreieinigkeit. Ich hatte eben was gesagt über Jesus, wahrer Gott, wahrer Mensch, zwei Naturen. Jetzt geht's im christlichen Glauben genauso schwierig weiter mit der Dreieinigkeit. Ein Gott, drei göttliche Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, von Ewigkeit zu Ewigkeit, die so eng in Liebe miteinander verbunden sind, drei Personen, dass man nicht sagen kann, es sind drei Götter. Das ist ein göttliches Wesen. So tief ist ihre Liebe. Die Liebe Gottes ist im tiefsten seines Wesens angesiedelt. Sie macht ihn aus in seinem Wesen. Gott ist Liebe. Und wenn Gott Liebe ist, dann ergibt sich daraus für die, die an Jesus glauben, die wichtigste Schlussfolgerung für ihr Leben vor Gott und den Menschen, das ist das Leben in der Liebe. Lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Johannes nennt die Liebe zu den Glaubensgeschwistern als ein wahrscheinlich wichtigstes Kennzeichen der neuen Geburt. Wenn er hier sagt, ist aus Gott geboren, Johannes 3 wird das als Geburt von oben bezeichnet oder Wiedergeburt oder Neugeburt. Das ist jetzt auch hier gemeint. Woran kann man erkennen, dass man neu geboren ist? Daran, dass man an Jesus glaubt, wie er von den Aposteln bezeugt wird. Und zweitens daran, dass man die liebt, die an diesen Jesus glauben. Also konkret, woran kann man erkennen, woran könnt ihr erkennen, dass ihr neu geboren seid? Unter anderem daran, dass ihr Freude daran habt, mit anderen Christen Gemeinschaft zu haben. Dass ihr zum Beispiel Freude daran habt, hier heute Morgen trotz der Kälte da zu sitzen. Und möglichst, möglichst viel Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Vers 20, ne, sagt Johannes, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder. Mit hassen ist hier gemeint nicht lieben. Ist nicht gemeint, dass man ihm gleich den Schädel einschlägt. Nicht lieben, das ist damit gemeint. Also wenn jemand sagt, ich liebe Gott und liebt nicht seinen Bruder, dann ist er ein Lügner. Also er liebt Gott nicht, wenn er seinen Glaubensgeschwistern keine Liebe erweist. Wenn er keine Freude daran hat, mit ihnen Gemeinschaft zu pflegen. Sagt Johannes, dann ist er ein Lügner, wenn er immer noch behauptet, ich liebe Gott. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Auf der einen Seite ist es so, dass Johannes, wenn er von der Verpflichtung zur Liebe spricht, ne, er spricht von einem Gebot. Gott befiehlt es. Aber dann in Kapitel 5, Vers 3, da sagt Johannes, seine Gebote sind nicht schwer. Wo habt ihr das schon mal gehört? Ne? Also viele reden so über die Gebote Gottes, ja, also erstmal kommt man zum Glauben an Gott durch Jesus und so nach und nach lernt man die Gebote zu befolgen, aber man merkt, das ist schwer. Johannes sagt hier, die Hauptgebote zu erfüllen ist leicht. Ne? Nicht schwer heißt er wohl, das ist leicht. Es ist leicht für Christen, an Jesus zu glauben, Gott zu lieben und die Glaubensgeschwister zu lieben. Es ist leicht für Christen, die Hauptdinge zu erfüllen, darin zu leben, die Gott gebietet. Warum? Weil Gott es alles schenkt durch seinen Geist. Und weil das so leicht ist, kann Johannes diese Dinge auch als Kriterium heranführen, um zu unterscheiden, ob jemand Christ ist oder nicht. Wenn das alles so schwer wäre, ne, diese Dinge, in diesen Dingen zu leben, dann könnte man auch nicht sagen, ja, der liebt zwar nicht die Gemeinschaft der Christen, aber möglicherweise ist er doch ein Christ, wissen wir nicht. Johannes würde sagen, wenn überhaupt keine Liebe zu Glaubensgeschwistern da ist, dann kann man sicher sagen, nee, warum ist keine Liebe da? Ja, weil er kein Christ ist. Er hat Jesus nicht erfahren, Vergebung der Sünden nicht erfahren und kann sich darum und will sich darum auch nicht mit denen zusammenschließen, die dasselbe erfahren haben wie er. Für Johannes ist das völlig naheliegend. Es ist völlig naheliegend für einen Christen, solche aufzusuchen, die dasselbe erfahren haben. Vergebung der Sünden. Weil das ist immer ein freudvolles Ereignis, jemanden zu treffen, der dasselbe erfahren hat mit Jesus. Christen folgen hier, wenn man so will, fast ihrem Instinkt. Sie haben den Riecher dafür. Der dritte und letzte Punkt. Die Erfahrung der Liebe Gottes vertreibt die Angst vor dem Gericht. Ich lese nochmal Kapitel 4, Vers 17. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wesentlich für Johannes, wenn es darum geht, Heilsgewissheit zu haben, ist die Erfahrung der Liebe Gottes. Und als Christen wissen wir, unsere Liebe zu Gott und unsere Liebe zu Glaubensgeschwistern ist immer nur eine Folge und eine Antwort auf die Erfahrung der Liebe Gottes. Der Hauptgrund, warum, ich sag mal, gesetzliche Christen Probleme damit haben, anderen Liebe zu erweisen, ist der, dass sie sich nicht wirklich sicher sind, wie sie vor Gott dastehen. So war das von Johannes eben nicht gemeint. Also ich liebe meine Nächsten, meine Geschwister, um mir die Liebe Gottes zu erhalten. Nee, Johannes sagt ja, es ist leicht, den Glaubensgeschwistern Liebe zu erweisen, weil ich selber im Glauben an Jesus ständig diese Liebe Gottes erfahre. Ja, also ich erfahre auch die Liebe Gottes in der Vergebung der Sünden, wenn ich zum Beispiel meinen Glaubensgeschwistern gegenüber lieblos war. Das passiert uns Christen auch. Aber auch da haben Christen ein waches Gespür. Sie haben vor allen Dingen dann ein schlechtes Gewissen, wenn sie nicht in der Liebe gelebt haben. Christen haben nicht so viel Probleme damit, irgendwelche Vorschriften zu erfüllen, Gemeinderegeln oder sowas. Christen wollen in der Liebe leben und merken es schmerzhaft, dass sie gerade hier die Baustelle ihres Lebens haben. Gleichzeitig, und jetzt geht es um Heilsgewissheit, ist es die Wirklichkeit, die Johannes bei jedem Christen voraussetzt. Sie erfahren mehr oder weniger reichlich die Liebe Gottes in ihrem Leben. Christen sind Menschen, die tagtäglich in der Vergebung der Sünden leben. Und sie sind froh darüber. Christen sind darum, wie Johannes hier sagt, gewöhnlich befreit von der Furcht, davor verloren zu gehen. Jetzt muss ich vorsichtig formulieren, weil es gibt Christen, die sind gerettet, fühlen sich aber nicht gerettet. Und das ist schade. Was hilft ihnen? Ihnen hilft der Blick auf Jesus und die Erfahrung der Liebe Gottes, damit sie sich gewiss werden, am Ende gerettet zu werden. Ja, ist auch eine Herausforderung. Es gibt eine andere Stelle, könnt ihr mal aufschlagen. Philipperbrief, Kapitel 2. Philipperbrief, Kapitel 2. Vers 13. Kapitel Vers 12 und 13. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und man vergleiche das eben mit der Aussage von Johannes, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 17 oder Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe. Jetzt könnte man denken, ja, was stimmt denn jetzt? Haben Christen Angst vor Gott? Paulus würde sagen, oder fangen wir mit Johannes an. Johannes würde sagen, Angst vor Gott? Nein. Paulus würde dasselbe sagen. Was will Paulus zum Ausdruck bringen? Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Paulus sagt an dieser Stelle nicht ausdrücklich, also bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, also Furcht und Zittern, wovor? Wovor haben wir Angst? Wir haben Angst davor, von Gott abzufallen. Die Angst davor, von Gott abzufallen, ist eine andere Angst als die Angst vor Gott. Die Angst vor Gott, die hält mich auf Distanz. Ich traue mich nicht, mich Gott zu nähern. Ich bin mir nicht gewiss, dass mir meine Sünden wirklich vergeben sind in Christus. Das, was Paulus hier vor Augen hat, ist etwas anderes. Es ist die Angst davor, ich könnte mal von Jesus abfallen und dadurch verloren gehen. Und das ist eine heilsame Angst. Paulus will jetzt nicht sagen, dass das gewöhnlich eintritt bei Christen, dass sie am Ende verloren gehen. Die Warnung spricht er aus und rechnet damit, dass Christen sich diese Warnung zu Herzen nehmen. Paulus rechnet damit, ein Christ will nicht verloren gehen. Ein Christ will nicht ohne Gott leben in Ewigkeit, weil er seine Liebe schon mal erfahren hat. Er will nicht so leben am Ende, dass er in Ewigkeit nicht mehr Gottes Liebe erfahren wird. Er hat Angst davor. Zurück zu 1. Johannes 4. Johannes jetzt legt die Betonung darauf, es ist ein Gegensatz, Gottes Liebe zu erfahren und gleichzeitig Angst vor Gott zu haben, die mich auf Distanz zu Gott hält. Was zur Liebe zu Gott passt, ist Ehrfurcht. Dass ich also in Gemeinschaft mit Gott lebe und merke, Gott ist groß, er ist heilig und ich finde das wunderbar. Und ich finde es wunderbar, dass er nicht nach meiner Pfeife tanzt, sondern dass er mir gebietet, was zu tun und was zu lassen ist. Das gebührt seiner Gottheit. Das ist Ehrfurcht. Die Angst, von der Johannes hier redet, ist die Angst, am Ende verloren zu gehen. Die Angst kann man sich nicht selber ausreden. Es gibt verschiedene Lehren in der Bibel, verschiedene Wahrheiten in der Bibel, die hat Gott dazu eingesetzt, damit wir diese Angst vor Gott nicht länger haben. Und das Hauptmittel dazu ist das Evangelium. Jesus hat vor 2000 Jahren die Strafe auf sich genommen, die du verdient hast. Und im Evangelium ruft Gott dich dazu auf, diesem Jesus dein Leben anzuvertrauen. Anvertrauen, an Jesus glauben, das besagt nicht, dass du jetzt deine Leistung erbringen musst, nachdem Jesus seine Leistung erbracht hat. Nein. Sich jemandem anzuvertrauen, heißt ja so viel wie, ich habe nichts, was ich bringen kann. Ich bringe, wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, vor allen Dingen zum Ausdruck, Herr, ich möchte bei dir sein. Ich möchte durch dich die Vergebung meiner Sünden erfahren. Ich möchte erfahren durch deinen Geist, dass du mich liebst und möchte bei dir sein, für immer. Das heißt es, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Und wer Jesus so sein Leben anvertraut, dem verheißt Johannes hier, dem verheißt Gott durch Johannes Heilsgewissheit. Und Heilsgewissheit, das ist etwas, darum müssen wir dann auch immer wieder kämpfen. Warum? Weil wir immer noch Sünder sind. Und das wird immer so sein und so bleiben, solange wir hier auf dieser Erde leben. Weil wir Sünder sind, kennen wir die Bosheit in unserem Herzen. Ich kann das auch von mir bekennen. Ja, ich kenne die Zeiten, in denen ich die Gemeinschaft mit Jesus begehre. Ich kenne auch die Zeiten, wo ich merke, ich bin gegenüber Jesus, gegenüber Gott ziemlich gleichgültig. Und wenn man das merkt, wenn du das merkst, ich bin gleichgültig, ich bin lau gegenüber Jesus, auch das kannst du Jesus bekennen. Auch da ruft er dich auf, zu ihm zu kommen, um wieder neu Vergebung deiner Sünden zu erfahren. Ich schließe nochmal mit Kapitel 5, Verse 1 bis 3. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Ich wünsche jedem von euch diese Erfahrung. Es ist nicht schwer. Es ist schön und leicht, diese Gebote zu halten, an Jesus zu glauben, Jesus zu lieben und unseren Nächsten, vor allem unsere Glaubensgeschwister, wie uns selbst. Amen.